Wir haben es zu Anfang gehört. Unser Thema, unser Text ist heute Psalm 94. Und wenn ihr gleich die Präsentation seht, dann werdet ihr eine Grafik sehen, wo groß Psalmen steht. Psalmen, das ist jetzt das Thema, was uns auf jeden Fall im März beschäftigen wird. Das Buch der Psalmen ist in der Bibel tatsächlich ein sehr besonderes Buch. Auf sehr anschauliche Art und Weise wird in den Psalmen über Gott gesprochen, aber auch über das, was in einem Menschen vorgeht. Und wahrscheinlich wie kein anderes Buch werden hier Emotionen des Menschen offenbar, und die unterschiedlichsten Emotionen. Und alles wird in diesem Buch im Prinzip Gott gebracht. Man könnte sagen, dass die Psalmen so eine Art Liederbuch der Bibel sind. Weil letztendlich sind das alles Lieder, die geschrieben wurden und gesungen wurden. Manchmal, wenn ich einen Psalm lese, denke ich mir, was für eine Melodie hatte man für dieses Lied, dass man das singen konnte. Und manchmal denke ich, diese Zeilen hat das Volk Gottes gesungen? Ist doch nicht deren Ernst. Wo ich erstmal denken würde, nee, das gehört nicht in einen guten Lobpreissong. Und ich glaube sogar, wenn man jetzt Lobpreissongs auf neue Lieder münzen möchte, dass selbst alte Lieder das Spektrum gar nicht erreichen, was die Psalmen eigentlich zu bieten haben. Und ich glaube, es ist lohnenswert, hier hineinzuschauen. Denn es ist nicht nur ein Liederbuch, sondern ich nenne es auch die Seelsorgeabteilung der Bibel. Und weil hier Menschen Texte geschrieben haben, vom Heiligen Geist motiviert und ganz authentisch singen und beten, was in ihnen vorgeht. Sie singen nicht nur, sie preisen auch nicht nur, sondern sie klagen, sie lachen. Wir lesen vom Tanz, wir lesen, dass geweint wird, wir sehen, dass miteinander gerungen wird. Und das zeigt uns, dass die Begegnung mit Gott eine unglaublich große Palette zu bieten hat. Einige wissen es vielleicht schon, dass unser Jahresthema Lobpreis und Anbetung ist. Und ich glaube, dass die Psalmen, auch Psalm 94, Anbetung ist. Dass Anbetung nicht einfach nur ist, Handy in die Luft, wir freuen uns, sind happy, sondern dass auch schwierige Phasen in unserem Leben und wenn wir in diesen schwierigen Phasen des Lebens zu Gott kommen und ihm unser Herz ausschütten, dass wir in diesem Atemzug Gott anbeten, dass wir ihm die Ehre geben, dass wir ja zeigen, ich brauche jemanden, ich kann damit nicht alleine klarkommen. Das, was mich tangiert, das gebe ich dir. Und da kann sogar eine Klage Anbetung sein. Wir werden vielleicht noch in den nächsten Wochen stärker über den Aspekt der Klage sprechen, denn Klage ist etwas anderes als Anklage. Da gibt es einen feinen, aber wichtigen Unterschied. Das Buch der Psalmen war nicht nur wichtig für die Psalmisten selber, die das geschrieben haben, sondern, wie ich eben gerade gesagt habe, auch für die Menschen, die in der Zeit gelebt haben, die diese Lieder genommen haben, um auch das, was in ihnen ist, zum Ausdruck zu bringen. Und das haben nicht nur die Menschen dieser Zeit gemacht, also im Alten Testament, sondern das haben auch Menschen im Neuen Testament gemacht. Jesus selbst nimmt die Psalmen, um was Ausdruck zu verleihen. Dem, was in ihm ist. Deswegen habe ich auch meine Predigtserie überschrieben, Psalm der Seele eine Stimme geben. Weil wir in den Psalmen das, was in uns ist, sozusagen Ausdruck verleihen können. Wir geben dem, was in uns ist, Worte. Es soll nicht einfach für uns bleiben. An den Psalmen sehen wir, dass Gott möchte, dass das, was in dir ist, das, was dich beschäftigt, was dich freut, was dich glücklich macht, was dich aber auch kaputt macht, dass du damit zu Gott kommst und ihm das sagst. Und die Psalmen sind sozusagen wie eine heilige Vorlage für Gebete, dass unsere Seele tatsächlich eine Stimme bekommt. Vielleicht habt ihr noch das erste Lied des Gottesdienstes im Kopf. Ich gebe meiner Seele eine Stimme. Das Lied hat Daniel geschrieben, jetzt in der letzten Woche, explizit auch für diese Reihe. Ich finde das total wunderbar, dass wir jetzt sogar ein Lied haben für unsere Predigtreihe. Okay, soweit zur Einführung. Ich möchte gern mit euch in den Psalm 94 einsteigen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie auf. Ansonsten könnt ihr an der Wand mitlesen. Ich lese alle 23 Verse. Gott der Rache, Herr, Gott der Rache, strahle hervor. Erhebe dich, Richter der Erde, vergilt den Hochmütigen ihr Tun. Bis wann werden die Gottlosen, Herr, bis wann werden die Gottlosen jubeln, übersprudeln, freches Reden, werden sich rühmen alle Übeltäter. Dein Volk, Herr, zertreten sie, dein Eigentum bedrücken sie. Die Witwe und den Fremden bringen sie um, die Weisen ermorden sie. Sie sagen, Jah sieht es nicht. Das ist ganz interessant, in dem Psalm finden wir immer sozusagen den Spitznamen von Jahwe, von Gott. Jah oder Jah. Jah sieht es nicht. Der Gott Jakobs merkt es nicht. Habt Einsicht, ihr Unvernünftigen unter dem Volk. Ihr Toren, wann werdet ihr verständig werden? Der das Ohr gestaltet hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gebildet hat, sollte der nicht sehen? Der die Nationen unterweist, sollte der nicht zurechtweisen? Er, der Erkenntnis lehrt den Menschen? Der Herr kennt die Gedanken des Menschen, dass sie ein Hauch sind. Glücklich der Mann, den du züchtigst, Jah, denn du belehrst aus deinem Gesetz, um ihm Ruhe zu geben vor den bösen Tagen, bis dem Gottlosen die Grube gegraben wird. Denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen. Er wird sein Eigentum nicht verlassen. Denn zur Gerechtigkeit wird zurückkehren das Recht. Und hinter ihm her alle, die von Herzen aufrichtig sind. Wer wird für mich aufstehen gegen die Übeltäter? Wer wird für mich auftreten gegen die, die Böses tun? Wäre der Herr mir nicht eine Hilfe gewesen, so hätte wenig gefehlt. Und meine Seele hätte im Schweigen gelegen. Wenn ich sagte, mein Fuß wankt, so unterstützte mich deine Gnade, Herr. Als viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückten deine Tröstungen meine Seele. Sollte mit dir verbündet sein der Thron des Verderbens, der Unheilschaft gegen die Ordnung? Sie rotten sich gegen die Seele des Gerechten zusammen und unschuldiges Blut sprechen sie schuldig. Doch der Herr wurde mir zur Burg, mein Gott zum Fels meiner Zuflucht. Er lässt ihre Ungerechtigkeit auf sie zurückfallen und ihrer Bosheit wird er sie zum Schweigen bringen. Zum Schweigen bringen wird sie der Herr, unser Gott. Amen. Amen? Ihr habt Amen gesagt. Schauen wir mal, ob ihr das wirklich sagen wollt. Da kommen wir noch zu. Das Predigtthema ist heute Depressiv? Und hab so irgendwie das Gefühl, dass in den letzten Jahren Depression daherkommt wie eine Art moderne Krankheit. Dass man so meinen könnte, heutzutage ist irgendwie jeder Zweite um mich herum depressiv. Früher hat man darüber so gar nicht so gesprochen. Man hat über Depression, also dieser Begriff, der ist irgendwie, der kommt so über uns und der ist allumfassend und überall omnipräsent. War das früher auch so oder nicht? Ich glaube, dass Depressionen, dass das keine neue Erscheinung ist. Der Begriff Depression kommt aus dem Lateinischen deprimere und bedeutet schlicht und ergreifend niederdrücken. Niederdrücken. Und Niedergeschlagenheit, Verzweiflung, Angriffe auf die Psyche. Das haben nahezu alle Gottesmänner im Alten Testament erlebt. Auch hier. Hier sehen wir Niedergeschlagenheit, Deprimäre. Hier sehen wir Depression. Wir sollten vorsichtig sein, wenn wir der Meinung sind, Gläubige sind immer kerngesund und leiden auch nicht und sind auch nie niedergeschlagen. Denn das Neue Testament sagt doch, seid fröhlich alle Zeit und springt und klack. Nee. Natürlich sollen wir uns freuen. Wir werden auch sehen, warum wir einen Grund haben, uns zu freuen. Aber Phasen, Zeiten der Not und der Niedergeschlagenheit gehören anscheinend zu einem Leben eines gottesfürchtigen Menschen dazu. Und da finde ich Psalm 94 so unglaublich faszinierend, wie weit wir in das Herz eines Menschen gucken können und wie dieser Mensch klarkommt in seiner Situation. Wie er das aufschreibt und viele Leute dazu einlädt, diesen Song, dieses Lied mit ihm zu singen. Der Psalmist erfährt, wir wissen nicht den konkreten historischen Kontext, was ganz konkret passiert ist, welcher König da irgendwas gemacht hat, das wird uns nicht gesagt. Ist aber auch nicht so schlimm. Was wir hören ist, dass der Psalmist ganz krasse Not erfährt. Ungerechtigkeit, die nicht mehr auszuhalten ist. Und das lesen wir beispielhaft in Vers 17. Wäre der Herr mir nicht eine Hilfe gewesen, so hätte wenig gefehlt und meine Seele hätte im Schweigen gelegen. Hier ist ganz klar, hier geht es nicht einfach nur darum, einfach nicht zu sagen, sondern es geht darum, dass wirklich für den Psalmisten in seiner Situation die Situation so krass war, dass er fast daran zugrunde gegangen wäre, dass er fast gestorben wäre und dann hätte er seine Seele nicht mehr eine Stimme geben können, sondern seine Stimme wäre im Schweigen gelegen. Und das ist für Gott nicht wünschenswert, wenn unsere Seele die Klappe zumacht. Gott möchte, dass man mit seiner Seele zu ihm kommt und sich öffnet. Das, was dir auf dem Herzen ist, ihm sagt, ganz klar heraus. Nicht mit einem frommen Blablabla. Ah, es wird ja schon alles irgendwie gut. Nein, so wie ich bin, so was mich zerdrückt, damit komme ich zu dir. Er sagt weiter in Vers 19 auf der nächsten Folie, als viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückten deine Tröstung meine Seele. Es waren viele unruhige Gedanken in ihm. Das ist eine Formulierung, die wir im Alten Testament sehr selten finden. Genau zweimal. Und was man über diesen Begriff sagen kann, ist, also einmal, dass es unruhige Gedanken sind, dass es eine Art Kummer ist. Sorgen. Gedanken, die nicht einfach nur Gedanken sind, sondern schwere Gedanken, die mit einem Gewicht daherkommen und die Seele bedrücken. Und in dieser Zeit kommt er zu Gott. In dieser Zeit erlebt er Gott. Es ist wichtig, dass wir diese Situation in unserem Leben nicht ausklammern, dass wir nicht mit einer Fassade rumlaufen und unseren Geschwistern im Glauben so, ich sag mal, von der Fassade her so ein Bild präsentieren, bei mir ist alles in Ordnung. Alles ist immer Sonnenschein. Und wenn ich zu Hause bin, sieht's ganz anders aus. Diese Person war sich nicht zu schade, hat sich auch nicht geschämt, seine Geschichte in Worte zu fassen und andere daran teilhaben zu lassen, gemeinsam zu singen. Weil er weiß, dass es noch vielen genauso geht. Und deswegen konnte auch Jesus persönlich in diesen Phasen, wo Kummer, Sorge, schwere Gedanken auf ihm lasteten, sagen, meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Und das müssen wir einfach mal aushalten. Das müssen wir aushalten können, dass es Situationen in unserem Leben geben kann, wo die emotionale Niedergeschlagenheit, das Niederdrücken, das Deprimäre so groß sein kann, dass wir das Gefühl haben, dass wir fast daran zugrunde gehen. Was macht das in dir, wenn du selber gerade nicht in dieser Situation steckst? Was macht das mit dir, wenn das eine Wahrheit ist? Und aus meiner Sicht ist es eine Wahrheit aus dem Wort Gottes. Wenn das eine Wahrheit ist und vielleicht neben dir jemand sitzt, der genau in so einer Situation stecken könnte. Was macht das mit unserem Herz? Werden wir sensibel für unseren Nächsten? Vielleicht ist mein Nächster genau in einer Situation, wo er fast abkratzt an seiner Situation. Haben wir diese Offenheit, das zu sehen überhaupt? Wollen wir das überhaupt sehen? Oder heben wir unseren Blick? Nein, das will ich nicht sehen. Da gehe ich dran vorbei. Das ist nicht mein Problem. Jesus selber hat sich offenbart. Jesus hat seine Seele einer Stimme gegeben und andere haben gehört, was er gesagt hat. Er hat sich mitgeteilt. Er rang mit dem Tode, heißt es. Das hat er nicht für sich behalten. Es hat ein wenig gefehlt bis zum Tod. Und es geht hier tatsächlich nicht um Kleinigkeiten. Man kann hier nicht sagen, lieber Psalmist, ich vermute ja, du kommst, wenn du aus Israel bist, kommst du aus dem Orient und ihr seid halt auch ein bisschen temperamentvoller. Wenn ihr was sagt, dann sagt ihr es mit aller Kraft. Das ist ganz interessant, wenn ich mit Imran in meinem Büro über Glaubensthemen spreche. Das kann ein ganz normales Thema sein. Es braucht gar nicht wild sein. Aber der kommt in mein Büro mit seiner Bibel. Ich habe eine Frage. Und mit ganzer Kraft redet. Und ich denke, so ist gerade die Welt untergegangen. Das ist ein ganz normales biblisches Thema, ja. Aber mit einer Kraft redet er. Könnte man sagen, ey, slow down. Mach mal nicht hier die Pferde wild. Und auch du hier, Psalm 94 Schreiber. Warum bist du denn so unterwegs? Trägst du nicht ein bisschen dick auf? Deine Seele ist bedrückt bis zum Tod. Ja, das ist vielleicht ein Problemchen. Aber wir sehen ganz deutlich in den Versen 5 bis 6, ich weiß gar nicht, ob ich das auf der Folie habe. Nee, leider nicht. Das kommt später. In den Versen 5 bis 6 sagt uns der Psalmist, in welcher Situation er steckt. Dein Volk, Herr, zertreten sie. Dein Eigentum bedrücken sie. Und dann konkretisiert er es. Die Witwe und den Fremden bringen sie um. Die Weisen ermorden sie. Sie zertreten, sie bedrücken, sie ermorden, sie bringen um, sie erschlagen. Hier geht es nicht um Kleinigkeiten. Hier geht es richtig um Seelenangst, Lebensangst. Es ist eine lebensbedrohliche Situation, in der sich dieser Psalmist befindet mit seinen Landsleuten. Und er sieht genau das um sich herum. Weise, Fremde und Elternlose, dass sie abgeschlachtet werden. Und es ist nicht so, dass das irgendwie ein Thema ist von vergangenen Zeiten. Sondern heute auf diesem Planeten passiert genau das. Dass Männer umgebracht werden, scheußlich. Dass Frauen verschleppt und vergewaltigt und vergewaltigt und vergewaltigt werden. Und dann als Strafe vielleicht dann noch einfach gelyncht werden. Dass Kinder vaterlos, mutterlos zu Hause bleiben müssen. Zu Hause, was kein Zuhause mehr ist. Ihr wisst, wovon ich rede. Was diese Gotteskrieger in Irak und in Syrien tun, ist genau das, was wir hier lesen. Die Bibel ist nicht ein Kindermalbuch, sondern es offenbart zutiefst, wie wir Menschen ticken, was in uns vorgeht. Und schweigt auch nicht über Bestien und Gottlose. Wenn einer gottlos ist, wie sie immer sagen, dann offenbaren sie mit ihren Taten und mit ihren Gedanken den ganzen Tag, dass sie ohne Gott sind. Und es war auch nicht mal ein Tag, ein Terroranschlag und bumm, aus Ende. Nein, wir sehen auf der nächsten Folie die Verse 3 bis 4. Bis wann werden die Gottlosen Herr? Und er muss wieder abbrechen. Und nochmal, bis wann werden die Gottlosen jubeln? Übersprudeln, freches Reden, werden sich rühmen, alle Übeltäter. Bis wann? Einige Übersetzungen sagen, wie lange? Wie lange noch? Und da sehen wir, dass Menschen durch Phasen gehen, die nicht 24 Stunden nur dauern. Das ist eine Lebensphase. Und sie sehen, und das ist das Dramatische, sie sehen kein Ende. Sie sehen keine Hoffnung in ihrer Situation. Und das ist nicht ein einmaliger Psalm. Der schreit zu Gott, wie lange? Psalm 6, 13, 35, 74, 79, 80, 89, 90. Alle schreien zu Gott, Gott, wie lange? Bis wann? Manchmal wird diese Frage ausgeführt, so wie bei uns. Bis wann, Herr, sollen sie freches Reden übersprudeln? Aber in Psalm 6, da hört diese wie lange Frage einfach auf. Und die verhallt und kriegt keine Erklärung. Bis wann? Fertig. Und in solchen Situationen können wir uns befinden. In solchen Situationen befinden sich Geschwister, Brüder und Schwestern in Jesus. Vielleicht nicht in Deutschland auf diese massive Art und Weise, aber ein paar Flugstunden von uns entfernt. Ihr habt alle Amen gesagt, nachdem ich den Psalm, oder nicht alle, aber viele. Viele Amen gesagt nach diesem Psalm. Wie beginnt der Psalm? Auf der nächsten Folie sehen wir Vers 1 und 2. Gott der Rache, Herr, Gott der Rache, strahle hervor. Erhebe dich, Richter der Erde. Vergelt den Hochmütigen ihr Tun. Amen. Amen. Sind diese Gedanken nicht viel zu unchristlich auch für uns? Kann tatsächlich heutzutage ein Christ, der ja seinen Nächsten lieben soll, das beten? Darf ein Christ so beten? Kann das für uns eine Vorlage für unser Gebet sein? Unmengen, Tonnen von Christen sagen, nein. Das war einmal. Das war im Alten Testament. Im Neuen Testament haben wir eine neue Ära. Und früher war das vielleicht noch korrekt, da haben wir auch eher so einen zornigen Gott. Aber jetzt haben wir durch Jesus ein ganz anderes Vorbild, wie wir mit unseren Feinden umgehen sollten. Und lesen dann diese Psalme und ja, niemand oder wenige gehen mit ihrem Edding durch die Psalme und streichen das raus, was ihnen nicht gefällt. Guck mal bei deinen Nachbarn, ob es so ist. Aber das ist von vielen die Geisteshaltung, die Psalmen und auch andere Teile der Bibel, die davon sprechen, von der Rache. Gott der Rache, Herr, Gott der Rache, noch einmal, noch einmal. Wenn in der Bibel etwas zweimal gesagt wird, das ist immer besonders wichtig. Können wir das einfach so streichen? Jemand hat dazu einmal gesagt, dass uns diese Gebete so anstößig sind, liegt vielleicht gar nicht so sehr an unserer christlichen Gesinnung, sondern daran, dass wir gar nicht wissen, was Verfolgung ist. Und dass wir versagen, wenn es darum geht, uns mit unseren Brüdern in der Bedrängnis zu identifizieren. Gottes Sieg gibt es nicht ohne das Zertreten des Bösen. Wenn du den Sieg Gottes möchtest hier auf Erden, dass Christus endlich wiederkommt, was wir ja alle beten, oder viele von uns, viele sich wünschen, dass Christus endlich wiederkommt, um eine neue Welt zu kreieren, eine neue Erde, einen neuen Himmel, dass Jesus alles wieder vervollständigt, so wie es die Grundidee Gottes war. Das ist doch unser Wunsch. Ich habe eine Nachricht für dich. Das wird es nicht ohne das Zertreten des Bösen geben. Wenn ich darauf warte, dass mein Retter Jesus Christus wiederkommt, warte ich im gleichen Atemzug, dass der Richter der Welt wiederkommt und dass er dem Bösen ein für alle Mal. Ich muss mich echt im Zaum halten, dass ich nicht einige Worte sage, ja? Dass er ihn das Maul stopft. Meine Lieben, das ist der christliche Jesus, der Richter der Welt. Der wird wiederkommen. Und wird die Menschen bestrafen, die diese Gräueltaten tun. Denn wir sehen, dass Rache, in diesen beiden Versen, dass Rache und Gericht, der Rächer und der Richter, gehört absolut zusammen. Gottes Gericht wird 100%, und das ist schwer für so manche christliche Seele auszuhalten, der Gott des Gerichts ist ein Gott der Rache. Der Richter wird 100%ig Gericht rächen. Gott hat sich nicht verändert. Gott ist immer der gleiche. Und im alten Bund spricht Gott explizit davon, sagt er seinem Volk, ihr sollt euren Nächsten lieben. Ihr sollt die Witwe lieben. Ihr sollt die Weisen lieben, ihr sollt die Fremden lieben, die sind nämlich mir am Herzen. Das sagt Gott. Gott tauscht sich doch nicht aus im Neuen Testament. Ich erfinde mich jetzt mal neu. Ja, das wäre ja ganz wunderbar. Dann wüsste ich ja gar nicht, wenn Jesus wiederkommt, dann sagt er, übrigens, ich bin in ganz neuem Gewand. Ich bin ganz anders unterwegs. Hast gedacht, dass ich so drauf bin? Nee. Hab dich nur belogen. Nein, Gott ist derselbe. Und Gott ist ein Gott der Rache. Und deswegen ist der Ruf nach Gottes Rache, meine Lieben, nicht unchristlich. Denn wer das Unrecht hasst, wird den Richter lieben. Ich möchte euch ein weiteres Zitat vorlesen. Ich möchte hier noch ein bisschen verharren, weil es ist ein schwieriges Thema. Ein exzellenter Theologe, John Stott, hat mal gesagt, ich kann mir sehr wohl eine Situation vorstellen, in der ein Heiliger Gottes zu Gott um Rache schreit und ihm seine eigene Rechtschaffenheit vorhält. Da Gott den Unbußfertigen richtet, kann ein Christ auch um dieses Gericht bitten, ohne dass sich persönliche Feindschaftsgefühle einmischen. Es fällt mir schwer, mich diesen Gefühlen anzuschließen. Aber jetzt kommt's. Es fällt mir schwer, mich diesen Gefühlen anzuschließen, aber nicht etwa, weil sie zu tief unter mein Niveau legen, sondern weil sie für mich zu hoch sind. Ich jedenfalls kann nicht nach Gottes Gericht verlangen, ohne dabei an persönliche Revanche zu denken, noch kann ich von meiner eigenen Rechtschaffenheit reden, ohne stolz zu werden. Das ist eine Lektion. Diese Psalm 94 ist eine Lektion, wie Menschen mit Rachegefühlen umgehen. Dieser Psalm ist ein Beweis dafür, dass der Psalmist von persönlichen Rachefeldzügen Abstand nimmt. Wenn er es nicht tun würde, würde er nicht zu Gott gehen und ihn darum bitten. Und deswegen ist es so schwierig. Und dieser Psalm liegt nicht unter meinem Niveau, er liegt über meinem Niveau. Weil ich doch, wenn ich sage, Gott, räche dich und am liebsten so, wie ich es will. Und nachdem ich Amen gesagt habe, da erfülle ich mal deinen Auftrag, weil du ja zu langsam bist. Denn ich bete nicht wie lange, ich bete jetzt ist deine Rache da und deine Rache ist durch mich da. Nein, dieser Mann, der hier das schreibt, ist demütig vor Gott. Lässt seinen Anspruch auf persönliche Vergeltung und stellt die Rache völlig Gott anheim und sagt, nein, nicht ich, Du kannst allein gerecht richten. Meine Rachegelüste, die behalte ich nicht bei mir. Ich lege sie ab. Und deswegen kann man so beten. Die Bedrängten in dem Psalm flohen zu Gott. Und obwohl sie ihren Gefühlen ungehemmt Ausdruck verliehen, ist deutlich, dass sie bereit waren, alles Gott zu überlassen. Auch die Rache. Und das ist genau das Gleiche, was von uns Christen auch erwartet wird in Römer 12, 19 bis 21. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das ist kein unchristliches Gebet. Das ist ein Gebet für Menschen, die in Not sind. Dass sie nicht sagen, alles klar, wo ist die Kalaschnikow? Ich gebe zurück. Ja, und diese Gefühle sind ja gar nicht so weit weg. Wir müssen gar nicht so weit gehen, ja? Jemand hat mich blöd angeguckt. Ich werde ihn jetzt die nächste Woche zeigen, dass ich ihn auch ganz schön blöd angucken kann. Also da sind wir alle nicht weit weg von. Das ist ein Thema, was uns jeden Tag tangiert, wie wir mit unserer persönlichen Rache umgehen. Aber wenn ich merke, ich bin in der Not und in der Bedrängnis, schaffe ich es, diesen Psalm zu beten und zu sagen, Gott, ich löse mich von meiner Rache, du rächst dich. Ich stelle alles dir zur Verfügung. Der einzige Unterschied ist vielleicht, den man machen könnte zwischen dem Psalmisten und uns. Natürlich kennen wir Christus. Und der Messias war im Alten Bund nur schattenweise schon voraus prophezeit. Und die haben auch gedacht, Christus kommt und wird Rambazamba machen und zack. Und das ist der einzige Unterschied. Wir wissen um Jesus Christus in seiner ganzen Fülle und wissen, Gott ist gekommen, um solche Gottlosen, solche Mörder, solche Bestien zu erretten. Und dass er einen effektiven Schutz eingerichtet hat für Menschen, die umkehren und Vergebung suchen. Das haben wir im Blick. Und deswegen heißt es in Johannes 3, wer an ihn glaubt, an Jesus Christus, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Gott hat sich offenbart und hat nochmal gesagt, noch ein Atemzug mehr Gnade. Und hat nochmal gezeigt, eigentlich müsste ich hier alles auseinandernehmen. Aber ich zeige euch meine Langmut, meine Geduld und ich gebe euch eine Gnadenzeit. In dieser Gnadenzeit dürfen alle unter das Zelt sozusagen kommen, was Jesus denen gibt. Die merken, ich habe Bockmist gebaut. Ich habe versucht, mein eigener Rächer zu sein. Ich habe übel mitgespielt. Aber hier gibt es Befreiung. Ich möchte gerne weitergehen. Vielleicht sind es diese Rache-Geschichte hier. Vielleicht war es für den einen oder anderen das erste Mal, dass er das gehört hat. Und wenn du noch Fragen hast, dann ist okay. Beweg sie weiter. Komm auf uns zu, auf die Leitung. Wir können gerne mit dir darüber sprechen. Ich hoffe, es war eine kleine Hilfe. Ich möchte aber gern weitergehen, wie diese Person, als sie die Rache Gott gegeben hat, wie sie weitergegangen ist. Wir haben gehört, diese Person steckt hat Angstzustände, hat krankmachende Gedanken. Diese Sachen haben schon unzählige Menschen in den Selbstmord getrieben. Und viele sind auch kurz davor, dass das passiert. Und dann lesen wir in Vers 17 bis 19, wäre der Herr mir nicht eine Hilfe gewesen, so hätte wenig gefehlt und meine Seele hätte im Schweigen gelegen. Wenn ich sagte, mein Fuß wankt, so unterstützte mich deine Gnade, Herr. Als viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückten deine Tröstungen meine Seele. In dieser Situation spricht dieser Psalmist etwas Wunderbares aus. Der Herr ist eine Hilfe. So unterstützte mich deine Gnade. Er hat in dieser Zeit Hilfe bekommen, Unterstützung bekommen. Und er beschreibt es so unglaublich hervorragend. In dieser ganzen Depression beglückten deine Tröstung meine Seele. Er schafft es, in dieses Leid, in dieser Not Gott zu loben, ihn zu preisen, weil er gesehen hat, dass Gott, obwohl diese Phase noch andauert, sie ist noch nicht zu Ende, aber obwohl dieses Leid noch andauert, erlebt er in seinem persönlichen Leben Gottes Hilfe. Noch nicht das Ende der Krise, aber in der Krise erlebt er Hilfe und Unterstützung und Trost. Gott ist nicht distanziert, uninteressiert. Da musst du jetzt mal selber durch das Leid. Kannst mal sehen, was du davon hast. So, nein, auch wenn es noch andauert, Gott möchte in die Situation des Leids hinein. Wenn du in der Not steckst, das ist die Botschaft für dich aus Psalm 94. Gott möchte in dein Leid hinein. Wir möchten gern wieder Psalmist. Bis wann, Herr? Bis wann? Lass es aufhören. Es hört noch nicht auf. Wir wissen nicht, warum. Beantwortet uns auch der Text nicht. Aber Gott möchte dort hinein. Und er ist für den Psalmisten nur ein Hilferuf entfernt. Und Gott kommt zu ihm und gibt ihm neue Hoffnung. Und ich möchte mit euch vor allem hierauf, als viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückten deine Tröstung meine Seele. Hey, was ist das für ein Wort überhaupt hier? Er hat nicht nur Trost bekommen, die Tröstung beglückten ihn. Du kannst für dieses Wort genauso einsetzen, liebkosen oder streicheln. Warum erwähne ich das? Dieses Wort wird nicht oft gebraucht im Alten Testament. Und dort, wo es gebraucht wird, wird Gott als eine Art Mutter bildhaft beschrieben, wie es sich fürsorglich um sein Kind kümmert. Und es ist so wichtig, dass Gott uns das sagt. Gott ist nicht fern. Es sind auch keine Pseudotröstungen. Gott kommt seinen Kindern so nah, dass sie beglückt sind. Gott liebkost seine Kinder. Gott streichelt seine Kinder. Hey, wir haben vorhin gesungen, Jesus, berühre mich. Jesus, ich spüre dich. Gott ist doch nicht weit weg. Gott ist einem jeden von uns nahe. Und er möchte auch nicht sagen, mein Trost ist irgendwie philosophisch und den du dir einbilden kannst. Nein, wenn ich mit meinen Tröstungen komme, dann ist es so, als wenn deine Mutter dich streichelt. Als wenn die Mutter ihr Kind nimmt und es liebkost. Ich hoffe, ihr hattet eine Mutter, die euch liebkost hat und gestreichelt hat. So ist Gott. Und wenn du das nicht hattest, Gott gibt dir's. Ich find's krass, was wir für einen Gott haben, wie er uns begegnen möchte. Ich möchte einen kleinen Hinweis geben, wie wir einen Weg finden zu dieser Liebkosung. Diese Entdeckung finden wir auch im Text und die fand ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, ich habe es auch auf der Folie, die Verse 12 bis 13, da heißt es, glücklich der Mann, den du züchtigst, Jah, den du belehrst aus deinem Gesetz, also aus dem Wort Gottes. Warum tut er das? um ihm Ruhe zu geben vor den bösen Tagen, bis dem Gottlosen die Grube gegraben wird. Gott möchte durch sein Wort seinem Kind Ruhe geben, was letztendlich die größte Verheißung ist, die Gott eingibt. Dass man den wahren Sabbat erlebt, die wahre Ruhe, dass unser Herz zur Ruhe kommt, dass Gott uns streichelt, dass Gott uns nahe kommt. Und das tut er in der Not, bis dem Gottlosen eine Grube gegraben wird. Es ist noch nicht so weit, dass dem Gottlosen die Grube gegraben wird. Aber Gott belehrt aus dem Gesetz, um Ruhe zu geben vor dem bösen Tag, genau in dieser Zeit. Und das ist für mich ein wunderbarer Hinweis aus Psalm 94, dass Gott uns selbst in seinem Wort diese Ruhe gibt. Darum beten wir in einem Gottesdienst zu Gott, singen Psalmen und Lieder und darum hören wir auf Gottes Wort, weil Gott in all diesen Dingen uns nahe kommt. Okay, ich möchte zum Schluss kommen. Muss ich auch langsam. Ganz zum Schluss, die Verse 22 bis 23. Dort lesen wir, doch der Herr wurde mir zur Burg, mein Gott zum Fels, meiner Zuflucht. Man kann hier nicht sagen, der Typ hat das irgendwie geschrieben nach seiner Not, wo er gesagt hat, ach irgendwie, ich bin ja irgendwie durchgekommen. Es war irgendwie alles halb so schlimm. Ich sage jetzt einfach mal, ey Gott, du hast mir Gutes getan. So eine Art nachträglicher Trostspender. So, ich biege mir das so zurecht, Gott hat das gemacht. Der Herr wurde. Dieser Mensch befindet sich in dieser Situation, dass er in einer Burg steckt, von Gott ummantelt ist. Aber der Psalm endet, zum Schweigen bringen wird sie der Herr, unser Gott. Und das ist wichtig für uns. Dieser Mann schreibt, ich bin in dieser Burg, aber meine Not ist noch nicht vorbei. Dass Gott alles gerade biegt, ist noch nicht da. Es steht aus, Gott wird es tun. Er wird es tun, aber ich kann jetzt schon sagen, Gott wurde mir zur Burg. Und deswegen werde ich diese Zeit auch überleben, werde es schaffen. Gott gibt mir Kraft. Gott motiviert mich, Gott kommt nahe, Gott begegnet mir, Gott liebkost mich, er gibt mir die Ruhe, die ich brauche, selbst wenn Terror um mich herum ist. Das ist etwas, was man nicht produzieren kann. Niemand hat so viel Ressourcen an Ruhe in seinem Herzen, dass er sie ausschütten könnte in solchen Situationen. Da brauchst du Gott. Depressiv? Ja, sowas kann auch uns geschehen, dass wir niedergedrückt werden. Aber erinnere dich immer daran, dass Gott nur ein Psalm entfernt ist, nur ein Hilferuf. Sag ihm das, was dich bedrückt. Schmink das nicht mit frommem Gerede zu, sondern ganz ungeschminkt. Sag Gott diese Dinge. Und wenn du dich in so einer Situation befindest, dann möchte ich dir ein Lied von Jeremia, steht zwar nicht in dem Psalm, aber in den Klageliedern, möchte ich dir aus dem dritten Kapitel ein wunderbares Wort geben und stimm das für dich selber an. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut. Es ist gut, dass man schweigend hofft auf die Rettung des Herrn. Und als er das geschrieben hat, war die Not noch lange nicht zu Ende. Leg deine Rachegedanken ab, und leg dein Vertrauen in Jesu Hände, dem Retter und Richter. Dann wird dich Gott in deiner Niedergeschlagenheit beglücken durch Tröstungen. Amen.